Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu einer neuen Stunde Horror ganz frisch im März. Und wir reden heute über die vergangenen 28 Tage, nämlich über alles, was im Horrorbereich im Februar rausgekommen ist. Und wer sind wir? Neben mir, neben Antje, ist natürlich auch der liebe Thilo zu Gast. Was heißt zu Gast? Du bist auch da. Hallo.
Ach, das freut mich, wenn du mich als Gast bezeichnest. Das nimmt ein bisschen Druck raus bei mir.
Es tut mir leid. Es war irgendwie so, keine Ahnung, es kam gerade so aus mir raus. Das ist natürlich völlig Quatsch. Wir sind beide keine Gäste. Wir sind beide vollwertige Mitglieder dieses Podcasts.
Ja, wenn wir beide Gäste wären, dann wäre ja hier ziemlich leer, wenn es mal ohne Gäste aufgenommen würde.
Ja,
ne?
Das stimmt. Da kann ich auch direkt einmal ganz kurz Werbung machen. Ich habe uns nämlich als Gast wiederum vertreten, hoffentlich würdig, bei Horror, dem Podcast mit Kolja und Wolf, wo du ja auch schon mal zu Gast warst. Und diesmal war ich Gast. Ich weiß gar nicht, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt müsste die Folge schon online sein. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da irgendwann jetzt um diese Zeit demnächst mal zu Gast und rede mit den beiden über das Maniac Remake, das von Alexandre Aja produziert wird. Das war meine Wahl. Du hast ja damals irgendwie irgendwas mit die Körperfarmer, Bodyfarmer hattest du ja als Auswahl gehabt.
Ja, ich hatte Invasion of the Blood Farmers.
Ah, okay, Blood Farmers waren's. Alles klar.
Ja, es
und
waren die Blood Farmer.
Wie gesagt,
interessant, weil ich dieses Maniac Remake ja bis heute nicht gesehen habe.
Gibt's ja gar nicht. Dann kannst du das ja mal als Anlass nehmen und dir angucken und dann hören, was wir besprochen haben.
Okay, das will ich doch mal machen. Das trifft sich sehr gut, weil ich habe das Maniac Remake bis heute nicht gesehen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich hörte, es wäre sehr schrecklich und grausam.
Schrecklich und grausam im Sinne von schrecklich und grausam oder im Sinne von scheiße?
Im Sinne von schrecklich und grausam.
Ja, da,
also
das
ersteres.
Stimmt. Mhm. Ja, ersteres. Wir kommen zu einem positiven Fazit am Ende des Podcasts. Aber
ja,
dann kannst du es dir mal angucken und dann hörst du den Podcast und dann weißt du Bescheid.
Ja, seit es rausgekommen ist, könnte man ja auch fast sagen, ist eine Menge Blut den Rhein runtergeflossen und eigentlich, vielleicht kann ich das heutzutage besser ab als damals. Damals habe ich es ein bisschen tatsächlich gemieden, weil ich dachte, es könnte mich doch zu sehr mitnehmen.
Ist eine Menge Blut den Clown runtergetropft, meinst du?
Ja, so, ja, genau. Ich wollte nicht das schon wieder erwähnen, aber da hast du genau recht.
Ja, na gut, aber wir kommen weg vom Maniac Remake hin zu den drei Sachen, denen wir ja in diesem Monat Aufmerksamkeit schenken wollen, also im Februar. Und dann hast du noch einen Heimkino-Tipp für uns. Aber fangen
Richtig.
Wir doch mal an. Lustigerweise sind das dieses Mal alles Filme, wo man irgendwie sagt, vielleicht sollte man da gar nicht so viel drüber verraten. Wir gehen deshalb chronologisch vor, den ältesten Film zuerst, dann den zweiten und den neuesten dann zum Schluss. Und wir werden auch immer vorher Bescheid sagen, bevor wir spoilern, damit ihr im Zweifelsfall wegschalten könnt, wenn ihr den Film noch ungespoilert sehen wollt. Und direkt der erste Film ist so ein Kandidat. Eigentlich kann man kaum über ihn sprechen, ohne eine Wendung, die nach 20 Minuten bereits eintritt, vorwegzunehmen. Allerdings kommt diese Wendung sowohl auf dem Filmplakat als auch im Trailer vor. Und es ist eine Wendung von relativ vielen, aber es ist die zentrale Offenlegung, worum es denn überhaupt geht. Die Rede ist von Companion, die perfekte Begleitung.
There have been two moments in my life when I was happiest. The first was the day I met Josh.
I'm Josh.
I'm Iris. And the second, the day I killed him.
Und ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal das Wissen um den Trailer voraus. Der Film ist auch lang genug her. Mittlerweile haben die Leute ihn hoffentlich gesehen. Und wir reden jetzt einfach frei von der Leber weg. Und ich will direkt von dir wissen, wie fandst du ihn denn?
Ich war begeistert, tatsächlich. Ich hatte von dem Trailer gar nicht so viel erwartet. Ja, hatte ich den Trailer? Den hatte ich mal im Herbst im Kino gesehen. Mehr nicht. Ich hatte das auch vergessen. Ich hatte so ein paar Bilder noch vor Augen und bin da doch ich habe wieder den Fehler gemacht. Wobei, du hast schon gesagt, das betrifft nur die ersten 20 Minuten. Ich habe direkt vom Film gedacht, wenn der jetzt auf Englisch läuft, verstehe ich es nicht. Ich lese mir schnell mal die Handlung durch. Und da wurde dann natürlich der erste Plot-Twist, der nach 20 Minuten kommt, verraten. Und dann habe ich mich direkt geärgert. Und dann saß ich in der Presseverführung und dachte, oh bitte, hoffentlich wird das jetzt bald verraten. Weil sonst habe ich hier den halben Film wieder, dass ich nur warte und schon weiß, was passiert. Aber das, wie gesagt, die 20 Minuten kann man verschmerzen. Gibt ja auch schon einige Andeutungen darauf, dass, und jetzt geht's wirklich los, jetzt verrate ich den Twist nach 20 Minuten, dass Sophie Thatcher eine Androidin spielt, ein Roboter. Eine Roboterin.
Genau, ich wusste,
aber Maschine
richtig,
ist ja eigentlich Maschine.
Genau, ich wusste im Vorfeld tatsächlich gar nichts. Ich hatte das irgendwie komplett von mir fernhalten können. Ich bin auch sehr glücklich darüber, denn ich habe schon in den ersten 20 Minuten mitgerätselt, was soll denn jetzt dieses ganze Szenario? Weil was der Film relativ clever macht, ist, dass er zu Beginn ein Szenario aufbaut. Wir haben einen Mann und eine Frau, die relativ frisch verliebt sind. Sie sind eingeladen zu einem Treffen mit Freunden in so ein großes, modernes Haus. Und ja, man merkt aber, die Stimmung ist irgendwie entrückt. Es gibt immer mal wieder komische Kommentare, die man aber nicht so richtig einordnen kann. Alle verhalten sich insbesondere der Figur von Sophie Thatcher gegenüber irgendwie merkwürdig. Aber ich finde, man kann es lange Zeit einfach nicht greifen. Ich würde den Film gerne noch ein zweites Mal sehen, weil ich glaube, dass der Film rückwirkend, wenn man von dem Plot weiß, dass man dann schon manche so Winke mit dem Zaunpfahl irgendwie besser einordnen kann. Weil ich erinnere mich da an ein Gespräch zwischen Sophie Thatcher und einer der anderen Frauen dort, wo sie zu ihr sagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag. Ich mag die Idee von dir nicht. Und das ist ja schon direkt so ein Hinweis. Ja. Ah, okay, ja, die Idee, klar. Sie ist ja so gesehen eigentlich nur ein etwas besser konzipierter, ein etwas aufwendiger konzipierter Sexroboter, wenn man so möchte. Und die Idee von dir, ja klar, das zahlt darauf ein. Und deshalb, ich mochte sehr diese ersten 20 Minuten, von denen ich aber glaube, selbst wenn man den Twist weiß und du wusstest ihn ja, das kannst du mir ja direkt bestätigen oder ablehnen, die ersten 20 Minuten funktionieren auch mit dem Wissen darum, was dann nach 20 Minuten enthüllt wird, oder? Also dich hat bestimmt diese entrückte Atmosphäre auch gekriegt, würde ich sagen, oder?
Total, also gegen den Film kann ich da gar nichts sagen. Der hat auch so wunderbar gewirkt. Ich habe mich nur über mich selber geärgert, dass ich das gelesen habe. Aber der Film wird deswegen nicht langweilig oder so, sondern man achtet natürlich drauf und es gibt kleine Andeutungen natürlich schon direkt. Also spätestens dann, kurz bevor es sowieso verraten wird, wo dieser merkwürdig schematische Beischlaf stattfindet und sie sich dann wirklich auf die Seite legt und dann so ein so runterfährt wie ein Rechner, da kann man es vielleicht erahnen. Aber ich meine, warum sollte man sowas ahnen, wenn man einfach total unbefangen in den Film geht und vielleicht eine Romantic Comedy erwartet? Dann, ich glaube, dann übersieht man die Hinweise vielleicht doch. Aber,
ja, glaube ich auch. Und ja. Für mich ging es dann so richtig ans Eingemachte, als ja der Moment kommt, in dem sie diesem russischen reichen Typen gegenübersteht, der sie dann ja bedrängt. Dann kommt es zu einem Tötungsdelikt. Sie wehrt sich in Notwehr, meint es aber ein bisschen zu gut und er ist tot. Und daraufhin wird das Ganze ja enthüllt. Und ich finde aber auch, dass ab dem Moment die Stimmung nicht nur deshalb ganz anders ist, weil man dann weiß, dass sie ein Android ist, sondern auch, weil dann ganz plötzlich dieses ganze Thema, also der Film wird dann plötzlich zu einem, ich finde, MeToo-Film klingt irgendwie sehr oberflächlich, aber so ist es ja. Also er greift ja diese Thematik auf und da ist es letzten Endes fast egal, ob sie eine Androidin ist, aber anhand dessen, dass sie ein Roboter ist, kann man, finde ich, sehr gut nicht nur das Verhältnis Mensch zu Roboter irgendwie definieren, sondern es geht ja auch sehr zentral darum, er ist ein Mann, sie ist ein weiblicher Roboter und er baut sie sich so und lässt ihr den freien Willen, in Anführungsstrichen, wie er ihr gerade noch Herr werden kann. Also bestes Beispiel, es gibt in der Art oder in der, wie heißt denn das, wo man einstellt, was die Person kann, wie sie von den Charakterzügen ist. Es hat mich sehr an dieses Spiel Die Sims erinnert, wo man ja die Charakterzüge auch selber kreieren kann. Da steht ihre Intelligenz, glaube ich, bei 40%. Also man sieht, okay, er gesteht ihr nicht die volle Intelligenz zu. Und nach entwickelt er sich dann halt wirklich zu einem absolut misogynen Arschloch. Aber wie sie ihm dann ein Schnippchen schlägt, ich finde das alles schon wirklich sehr charmant, muss ich sagen. Und er ist.
Ne? Ah, du wolltest noch was sagen.
Nein, alles gut. Ich finde das sehr charmant.
Ich finde das eine tolle Idee, dass sie wie so eine Alexa Plus diese Regler, dass man alles einstellen kann, Helligkeit, Augenfarbe und so weiter. Tolle Idee. Ich meine, der Film hat viele Zwischentöne, die auch wieder so aktuelle Themen aufgreifen. Ich meine, Oberflächlichkeit über Insta, suche ich mir meinen Partner nur nach dem Aussehen aus, benutze ich meinen Partner oder Partnerin in dem Fall, benutze ich den praktisch nur wie ein Schmuckstück, um vor allen Leuten, anderen Leuten oder Freunden irgendwie zu glänzen. Das ist ja irgendwie, da ist eine Menge drin, was man entdecken kann und das macht auch einfach Spaß. Und noch dazu hat der Film gutes Tempo. Ich finde, es ist wieder erkennbar, dass heutige Filme sehr viel sparen müssen. Hier sehen wir ja eigentlich im Kern ein 6-Personen-Stück in einem Haus und ein bisschen Wald. Ne? Und das Drehbuch muss dann nach alter Carpenter-Schule einfach versuchen, mit wenig auszukommen und zu punkten. Und das schafft der Film, finde ich. Er ist spannend, er ist auch witzig. Er regt auch ein bisschen zum Nachdenken an und hat ein gutes Tempo. Hat mir wirklich. Ja, es ist ein simpler Film. Aber simpel ist oft gar nicht so leicht herzustellen, dass es rundum bis zum Ende sich gut trägt.
Das stimmt. Ich muss sagen, ich bin auch bei dir. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Wenn er gegen Ende hin dann so in fast schon Terminator-Gefilde geht, muss ich auch sagen, hat mich überrascht und hat auch wirklich zur Kurzweil beigetragen. Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört und das ist einfach nur mein persönliches Empfinden. Ich glaube nämlich nicht, dass der Film das so meint, wie er es zeigt, aber irgendwie so hundertprozentig bin ich damit nicht ganz im Reinen, denn ich spreche nochmal die Sache mit der Intelligenz an. Sie fährt sich selbst irgendwann die Intelligenz auf 100% hoch und ist dadurch dann quasi in der Lage, endlich sich von ihm in Anführungsstrichen zu trennen, zu fliehen und so weiter. Und es hat so ein bisschen das Geschmäckle, Frauen müssen intelligent sein. Sie müssen nur intelligent sein, um sich von ihrem gewalttätigen Mann zu lösen. Und das hat ja überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Ich glaube nicht, dass es so ignorant gemeint ist, wie es bei mir rüberkommt. Ich glaube auch, dass das ein Problem ist, ein Verständnisproblem, das man wahrscheinlich eher hat, wenn man selber eine Frau ist, weil man da vielleicht so ein bisschen für sensibilisiert ist. Und ich will dem Film da auch gar nicht allzu sehr die Schuld geben, aber das ist so eine Sache, die mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und generell hat er für mich nicht den letzten Punch irgendwie gehabt. Also das wäre ein Film gewesen, von dem ich mir eigentlich gedacht hätte, den werde ich am Ende des Jahres wirklich grandios finden. Ich fand ihn wirklich gut, ich hatte Spaß, aber so den endgültigen Punch hat es bei mir nicht hinterlassen.
Ich verstehe das zwar so auf den ersten Blick, was du daran kritisierst, aber da hat er ja sich doch so ein paar Sicherheitsnetze gebastelt, der Film, weil es ist ja diesem Roboter eingebaut, dass sie nicht gegen ihren Besitzer aufbegehren kann. Da gibt es ja noch so eine Schranke. Sie kann ja gegen ihn nichts machen. Und damit wird ja auch gespielt. Und deswegen finde ich, er wird ja auch so geliefert dann nach Werkseinstellung. Das finde ich alles tolle Sachen. Und ich habe das tatsächlich an der Stelle nicht unbedingt so gesehen, weil es ja auch, wir sind ja hier bereits dabei, alles zu verraten. Ihr habt den Film gesehen, dann nehme ich an. Es gibt ja auch einen männlichen Roboter, bei dem die Einstellungen dann ja ähnlich sind. Deswegen ist das ja irgendwie ausgeglichen so ein bisschen, genau, was man mit diesen menschlichen Robotern macht. Klar, so ein Narzisst wie der Josh ist, der braucht so einen Roboter vor allem für Sex und zum Angeben. Und der hat natürlich dann möglichst wenig Widerworte von irgendeiner Freundin, die ihm auf den Sack geht. Das ist natürlich seine Intention. Das beleuchtet so ein bisschen oberflächliche Beziehungen, zumindest einseitig oberflächliche Beziehungen oder wo einer ein bisschen, sagen wir mal, dominanter ist als der die andere. Und das gibt es in der Realität ja durchaus zuhauf. Natürlich eine Groteske darauf, deswegen auch viel unterschwelliger Humor. Ich finde sie toll. Sie ist jetzt wirklich eigentlich in der Tradition wie der Roboter von Rutger Hauer aus Blade Runner oder Westworld. Ich sehe sie auch, es könnte ein Spin-off sein von Westworld. Es könnte ein Spin-off sein von Blade Runner. Diese Welten voller Roboter. Oder Aliens, Bishop. Das waren auch diese Roboter, mit denen man auch immer so ein bisschen Mitleid hatte und die man mochte. Und die waren doch immer in ihren Schranken gewissermaßen gefangen, ne?
Ja, und er ist halt teilweise auch wirklich clever. Also ich erinnere da an die Szene, in der sie sich auf Deutsch umswitcht, damit, weil sie kann ja nicht lügen. Das ist ja in ihrer Programmier-DNA quasi drin. Und deshalb stellt sie sich auf Englisch, damit sie die Wahrheit erzählen kann, auf Deutsch. Im Original stellt sie sich auf Deutsch, damit sie halt reden kann, frei, und die Wahrheit sagen kann, sie aber nicht verstanden wird. Und das ist so eine smarte Idee. Also wirklich richtig, richtig klasse.
Und da wurde ja auch, sie spricht ja nicht so hundertprozentig perfekt, was aber auch vorher im Drehbuch angelegt war, weil da meinte er, es ist irgendwie Fehlerquellen. Also ich habe das leider vergessen. Aber ich dachte in dem Moment, ah ja, sie spricht kein perfektes Deutsch, und das war ja vorher schon mal irgendwie gelegt, sozusagen die Pferde, dass nicht alles total hundertprozentig so passt. Und das war ja meine Lieblingsszene, wenn ich ehrlich bin.
Ja, meine auch.
Also allein die Szene lohnt es sich, den Film mal auf Englisch zu gucken, weil eine ganze Passage auf Deutsch ist. Klar kann man später dann, wenn man sich den Film nochmal zu Hause anguckt, natürlich auch hin und her schalten. Aber das lohnt sich ja absolut. Also da habe ich wirklich gut gelacht an der Stelle. Und ich finde Terminator ja, aber er hat nicht dieses klassische Megan Terminator, zwei Roboter schlagen auf sich ein, bis nur noch Stahl da ist, Finale, nee, und irgendwelche Augen erlischen. Und das hat er uns erspart, dieses klischeemäßige Androiden-Gebäsche gegenseitig. Das hatte ich tatsächlich erwartet. Ich dachte, die so gut der Film jetzt auch ist, die letzte Viertelstunde wird wieder so sein, wie wir es kennen. Und war nicht so. Fand ich gut.
Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Sehr schön. Also haben wir jetzt quasi die erste Empfehlung ausgesprochen.
Totale Empfehlung. Ich weiß nicht,
also vielleicht habt ihr Glück und der Film ist noch im ein oder anderen Kino zu sehen. Ansonsten gerne im Heimkino austesten. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das für den nächsten Film auch gilt, weil ich habe sehr unterschiedliche Meinungen dazu wahrgenommen. Und ich kann vorwegnehmen, ich bin auf der Seite der deutlich positiveren. Denn ich muss sagen, The Monkey, der neue Film des Longlegs-Regisseurs Osgood Perkins, hat mir wirklich richtig gut gefallen.
You wouldn't have to remember if my aunt had a wind-up toy monkey at the yard sale.
Oh, not a cherished childhood memory now, was it?
No, 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 no!
The coroner said it was an accident, but it was no accident. It was a monkey.
Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass im Mai endlich der neue Final Destination kommt. Und das hier ist, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Überbrückung. Ein Film über einen oder basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Es geht um ein Brüderpaar, das im Kindesalter mit einem Spielzeugaffen in Berührung kommt, und die beiden stellen sehr schnell fest, okay, wenn man diesen Affen aufzieht und er auf seinem Trömmelchen trommelt und das letzte Mal oder ein letztes Mal mit dem Trömmelchen auf die Trommel schlägt, dann passiert es oder kommt es zu Todesfällen in deren Umfeld. Und ich würde mal sagen, das Ganze eskaliert. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Eskalation. Auch wenn ich sagen muss, dass dem Film immer dann etwas im Weg steht, wenn es um das Thema Handlung geht und eine gewisse Ernsthaftigkeit in der ganzen Sache an den Tag gelegt werden soll. Ja, da steht er sich ein bisschen selbst im Weg, weil er vorwiegend als Horrorkomödie meines Erachtens funktioniert. Aber letzten Endes haben für mich eindeutig die skurril gruseligen, wenn er denn überhaupt gruselig ist, aber auf jeden Fall die skurrilen Momente im Positiven überwogen.
Ja, also mich hat das jetzt nicht so komplett geflasht, weil ich doch hier das Gefühl hatte, ich meine, das bei Companion auch ähnlich, nur ungleich origineller mit bekannten Versatzstücken umgegangen wird. Und bei The Monkey hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe diesen Film wirklich schon oft gesehen und verhält sich also ein bisschen so wie Ja, ich würde sagen, er ähnelt in der Dramaturgie The Omen, nur dass wir statt Damien hier jetzt diesen Affen haben und praktisch losgelöst von so einer inneren, ich möchte nicht Logik sagen, aber einer inneren physikalischen physikalischen Definition Menschen sterben, die einfach in der Nähe sind. Also das ist so, das passiert halt, und durch diese Beliebigkeit dieser Tode, die ja sehr lustig sind. Ich habe auch über die zahlreichen Splatter-Effekte sehr gelacht, also splattermäßig, und sagen wir mal die Kills oder die Death, die sind schon sehr witzig und das unterhält auch und der Film ist auch eine nette Sache. Aber für mich leider viel mehr nicht, weil ich immer dachte, ja, das kenne ich alles, das habe ich alles schon gesehen, so ein böser Talisman. Da gibt es ja viele Filme, wo irgend so ein komisches Amulett des Bösen oder was gab es denn mal? Craze, der Mond des Grauens. Da standen dann immer irgendwelche Klamotten im Schrank, die irgendwas Böses verursachten. Ja, und dann hat Oscar Perkins halt irgendwie sich dafür entschieden, doch so eine cartoonige, ich finde von Braindead inspirierte, ironische Ebene zu bemühen, dass der ganze Film nicht so richtig ernst genommen werden muss und kann. Und das ist ja auch nachvollziehbar, aber das lässt mich dann auch so ein bisschen kalt. Beziehungsweise hätte ich dann, weil ich schon in der ersten Szene dachte, das ist wie Gremlins und wie Braindead, hätte ich dann doch noch mehr Spektakel erwartet am Ende. Also ich dachte, der wird jetzt dann, er geht aufs Splatter. Dann wird er ja wahrscheinlich, wenn er schon diese Braindead Ebene einschlägt, wahrscheinlich richtig über alle Grenzen hinausgehen. Und ich finde, das tut er dann leider überhaupt nicht. Im Gegenteil, fand ich den Showdown inhaltlich, verraten wir den hier oder machen wir das noch nicht?
Doch, ich würde sagen, das können wir machen.
Okay, ich finde es immer schwierig, wenn es ein Zwillingspaar im Showdown als Erklärung herbeigezogen wird. Ich habe das bei Die purpurnen Flüsse hassen gelernt, weil das immer so eine simple, einfache Erklärung ist. Okay, hier ist es keine Überraschung. Wir wissen die ganze Zeit, dass es Zwillinge sind. Aber also auf der emotionalen Ebene von den Figuren zueinander, außer dass es ein bisschen Cartoon-Figuren sind oder dass sie auftreten wie Cartoon-Figuren, konnte ich dem Film nicht so richtig viel abgewinnen. Also ist für mich eine solide 3, würde ich sagen. Note 3, gute Unterhaltung, die man mal durchlaufen kann.
Aber das ist spannend, dass du das mit dem Zwillingsbruder sagst, weil ich habe per se auch... Ich finde Zwillinge, es gibt zwei Dinge, die finde ich immer ein bisschen billig. Das sind einmal Zwillinge und Das ist Hypnose. Und das ist Hypnose. Ja. Und ich muss aber sagen, dass hier ja gar nicht, es wird ja nicht aus dem Hut gezaubert, dass er ein Zwilling ist. Es ist ja einfach nur, es
Das steht von Anfang an Zwillinge. Fest. Ja, das ist
genau,
richtig.
Genau, ja. Und trotzdem... Ja, es ist auch immer so eine Sache, wenn ein Schauspieler, was ja bei Zwillingen in der Regel so ist, wenn ein Schauspieler beide verkörpert, ist es natürlich sehr wichtig. Ich meine, gerade in The Monkey sind die beiden Brüder komplett unterschiedlich. Und dann muss ein Schauspieler beide spielen, muss aber aufpassen, dass er dabei nicht überdreht, um die Unterschiede zwischen den beiden hervorzuheben. Richtig. Und ich finde, dass das dem Schauspieler nicht immer so ganz gelungen ist, weil er bei dem einen, bei dem Zurückhaltenden, sehr verhuscht aufgespielt hat, bei dem anderen dann aber teilweise so manisch geworden ist. Und ich finde, da ist dann so trennt sich die Schauspielspreu vom Weizen, dass man gar nicht so große Gesten und so großes Spiel braucht, um trotzdem die Unterschiede irgendwie klar zu machen. Aber irgendwie hat es für mich doch gepasst, weil der ganze Film so over the top ist. Also ich finde da auch, da passen auch, ich meine, wie heißt der? Elijah Wood hat ja zum Beispiel auch einen Gastauftritt. Der ist ja komplett drüber so. Oder auch allein der Anfang, wo sie in diesem, ich weiß nicht, was es ist, ein Antiquariat oder so, da stehen sie dann plötzlich. Und allein der erste Tod, der ist komplett...
Ganz klar.
Ja, der ist wirklich, der ist großartig. Und er ist halt auch wirklich, ja, er gibt die Tonalität vor. Und ich glaube, wenn man sich darauf einstellt, dass das wirklich so ein reiner Spaß ist, wie gesagt, dann muss man sich vielleicht so ein bisschen damit arrangieren, dass Oscar Perkins zwischendurch auch irgendwie erzählen will und das auch nicht immer unbedingt schafft. Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, so richtig was Neues bietet er nicht, weil da hast du völlig recht, das tut er ja auch nicht. Alle Versatzstücke in diesem Film gibt es schon, sie sind, werden halt hier nur zusammengefasst. Und wenn das zu wenig ist, ja, verstehe ich, völlig fein.
Ja, weißt du, Braindead ist 30 Jahre alt, ne? Man kann ja theoretisch den hehren Anspruch haben, das zu toppen, aber nicht, dass ich das jetzt unbedingt haben müsste, aber es war nett. Der Film sieht gut aus, finde ich. Schöne Kamera, schönes Licht, hat wirklich 80er-Jahre-Flair. Den Affen haben wir schon öfter in diversen Horrorfilmen gesehen. Ich weiß nicht, ist das ein Seriending in den USA? Kriegt man den Affen, diesen Trommelaffen? Der kommt ja in so vielen Filmen vor. Weil den müsste man doch sich mal wirklich holen. Ich finde auch, dass der geil ist irgendwie. Also.
Ja, ich muss sagen, wäre das ein größerer Verleih, weil der wird ja, ich weiß gar nicht, wer den verleiht, aber es ist ja jetzt weder Warner noch Sony noch irgendwas anderes Großes. Wenn das ein großer Verleih gewesen wäre, die hätten ja mal richtig in die Tasche greifen und den Pressevertretern so Affen zuschicken können.
Gerne, sehr gerne.
Das hätte ich cool gefunden. Absolut, und ich hätte ihn natürlich niemals angemacht.
Nein. So wie bei Candyman, ne? Nicht nach...
Richtig.
12 auf gar Uhr Candyman sagen.
Genau, auf gar keinen Fall.
Ja, ist ein netter Film, kann man mal angucken, kann man auch tatsächlich mal eine Dose Bier bei trinken, ist alles machbar auf jeden Fall.
Ja, das denke ich mal.
Nicht zu viel erwarten. Ja, ich finde, die Cartoon-Ebene zerstört so ein bisschen die emotionale Ebene. Gut.
Oder andersrum. Ja, exakt, bin ich bei dir. Ja.
Ne?
Gut, apropos. Ich weiß gar nicht, ich wollte irgendwie auf irgendwas eingehen, was du gerade gesagt hast. Du hast nicht das Wort
was
Empfehlung
ich denn
gesagt.
Gesagt? Ich nett kann bei einem Glas
machen,
Bier
oder
eine Dose
kann
Bier
man mal
absolut
machen.
Zu empfehlen.
Kann man mal machen, hast du, glaube ich, gesagt. Und jetzt würde ich nämlich gerne von dir wissen, ob man den nächsten Film mal machen kann. Denn du hast einen Heimkino-Tipp gesehen, den habe ich nicht gesehen. Aber du hast gesagt, er passt hervorragend in diesen Podcast. Deshalb lasse ich dir jetzt mal freien Redelauf.
Ich habe geguckt, Gangiam. Haunted Asylum.
Kommen wir da rein?
Der Zutritt ist verboten.
Hier war es eine GoPro für jedes Zweierteam.
Das ist der Haupteingang zum Obergeschoss. Oh. Gehen wir rein.
Koreas erste Live-Horror-Sendung beginnt jetzt.
Bei uns nicht im Kino gelaufen, nur auf Blu-ray erschienen, aber knüpft stilistisch eigentlich ganz nah an das dran, was ich hier letztens schon mal vorgestellt habe, das war diese Incantation. Also wir bewegen uns wieder im Found-Footage-Bereich, nur dass eine Gruppe von jungen Leuten sich praktisch gegenseitig filmt. Da wird natürlich auch das Budget wieder wahnsinnig runtergeschraubt, weil auch die Leute sich gegenseitig filmen und dann tatsächlich Kameras in der Hand haben. Die Truppe hat so eine Art YouTube-Kanal, macht so Geister-Stories und ist jetzt drauf und dran, so ein bisschen wie Ghostbusters, aber bewaffnet mit Kameras und Equipment, sich in so ein altes Sanatorium zu bewegen und da natürlich wieder das Übliche zwischen Gängen rumzurennen und furchtbar gruselige Geschehnisse zu sehen, zu begegnen und vielleicht abzulichten für den eigenen YouTube-Kanal, der da heißt Horror, wie hieß er nochmal? Horror, ich hab's mir aufgeschrieben. Horror Times. Ja, soweit, so gut. Es ist ein Film aus Korea. Die Schauspieler sind jung und hübsch. Und man hat den Eindruck, es ist schon so ein bisschen so ein Teenie-Film. Lief im Kino und war der zweiterfolgreichste Horrorfilm überhaupt in Korea nach A Tale of Two Sisters. Also wir haben es hier tatsächlich wieder mit einem absoluten Blockbuster zu tun, der jetzt etwas verspätet in Deutschland angekommen ist. Wahrscheinlich liegt das an dem allgemeinen Trend, den Korea und Korea-Filme und Serien gerade haben. Ich beobachte das an meiner Tochter. Die guckt wirklich Serien, koreanische Teenie-Serien mit Untertiteln. Nicht, weil sie so ein Nerd ist und Untertitel guckt, sondern weil es die nicht anders gibt. Die sind dann irgendwo auf Netflix und sonst wo. Und die zieht sich das ohne Ende rein. Das ist wahrscheinlich Squid Game geschuldet und Parasite. Ich weiß es nicht. Für die jungen Kids ist das hip. Offensichtlich, und dieser Film ist ganz klar für ein junges Publikum konzipiert. Also wir alten Säcke entdecken natürlich vor allem Blair Witch Project, ein bisschen Ghostbusters, ein bisschen Shining. Es gibt da das Zimmer 402, wo man nicht reingehen darf. Wie gesagt, ein altes Sanatorium, Gruselhaus, was es tatsächlich gibt. Und der Besitzer dieses Sanatoriums wollte dieses Sanatorium bzw. die Location verkaufen und hat dann dagegen geklagt, dass der Film im Kino gezeigt wird, weil er hatte Schiss, dass das den Wert seines Grundstücks mindert. Hat aber verloren. Mittlerweile ist das Haus jedenfalls abgerissen. Naja, wir sehen ein bisschen, deswegen ein bisschen Shining, ein bisschen Squid Game, weil es um einen Livestream geht. Es gibt eine Hauptfigur, die sitzt in so einer Art Kontrollzentrum und schickt die Kids dann da rein, dass die wild filmen. Man wird manchmal, Wreck ist eigentlich der Film, der am deutlichsten da mitschwingt. Weißt du, weil alle Kameras haben und alle filmen. Und ja, ist spannend, ist mal gruselig, ist für uns jetzt nicht so total shocking, wie man meinen könnte. Also man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass da irgendwelche Content-Creator sich tolles Equipment gekauft haben tatsächlich, die möglicherweise nicht im On sind, weil das sind durchaus vernünftige Schauspieler und Schauspielerinnen, aber dass da eine Truppe einfach mal ihr Equipment anbringen wollte und sich ein Projekt gesucht hat, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt hier mal einen Horrorfilm. Wie kriegen wir das kostengünstig hin? Wir haben hier alles GoPros, was weiß ich. Lass mal krachen und gucken, was wir auf die Beine stellen. Und also ganz so unbedarft, wie ich es jetzt so hingestellt habe, sind die vermutlich nicht gewesen. Aber der Film ist ein solides Unterhaltungsding. Also Gonjiam, Haunted Asylum. Wow, hat er in den USA auch einen Kinostart?
Und ist zum jetzigen Zeitpunkt, wir nehmen jetzt am 24.02. auf, da ist er noch nicht draußen, aber wenn ihr das hört, dann hat der Film bereits seine Heimkinopremiere gefeiert. Ihr findet ihn also auf DVD, Blu-ray im Handel. Und falls Thilo euch jetzt das noch nicht genügend schmackhaft gemacht hat, es gibt einen sehr prominenten Fan dieses Films, der sich auch öffentlich schon sehr positiv zu dem Film geäußert hat. Und das ist Mike Flanagan. Und Mike Flanagan hat ja bei Horrorfans ein sehr hohes Standing, weil er unter anderem die ganzen letzten wirklich guten Stephen King-Verfilmungen gemacht hat, aber auch Spuk in Hill House und Midnight Mass. Und der hat sich wirklich sehr positiv über den Film geäußert. Das heißt, Tilo findet ihn cool, Mike Flanagan findet ihn cool. Vielleicht findet ihr ihn auch cool.
Ich kann noch eine Sache dazu sagen. Ich hatte den Eindruck, dass wenn der jetzt, wie ich gelesen habe, so ein Wahnsinnserfolg gewesen ist, dass dieser Incantation, der ist, glaube ich, später entstanden, dass der sich den vielleicht so ein bisschen zum Vorbild genommen hat. Weil sie sind im Stil dieses Found-Footage-mäßige, da geht es ja medial quer durcheinander. Es werden Fotos, alte historische Fotos, Video, Kamera, Handyaufnahmen. Kann mir vorstellen, dass die sich dann Beispiel dran genommen haben. Und ja, das ist offensichtlich auch eine Perspektive von einer anderen Generation. Ich meine, 2018, der Film ist 7 Jahre alt. Also die Leute, die damals jung waren, sind ja jetzt auch schon ein paar Tage älter. Aber wer jetzt zu Hause eine Teenager-Tochter hat oder Sohn, dann würde ich sagen, kann man und diese vielleicht mit Horror in Berührung bringen möchte, kann es mit dem mal versuchen. Das ist jetzt nicht allzu brutal, aber es ist Horror, auf jeden Fall in Reinkultur und deswegen für Einsteiger zu empfehlen, würde ich mal sagen.
Alright.
Einsteigerinnen natürlich, klar.
Für Einsteiger und Einsteigerinnen zu empfehlen, würde ich sagen, ist der letzte Film, den wir hier heute besprechen, nicht unbedingt. Und du wirst dich, das weiß ich auch, weil du hast dich dazu nämlich schon mal geäußert, auch hier im Podcast, du wirst ihn auch nicht so uneingeschränkt empfehlen und ich kann direkt vorwegnehmen, ich tatsächlich auch nicht, denn ich gehe da mit dir konform. Der Film, um den es jetzt geht, nämlich When Evil Lurks, der hat ja bei vielen Horrorfans da draußen für einen Hype gesorgt. Jetzt kommt er ganz regulär ins Kino. Und ich muss aber sagen, ich stimme da in den Hype nicht unbedingt ein, was in erster Linie daran liegt, dass der Film für mein Empfinden sich in 3 Drittel aufteilen lässt. Und jedes von ihnen wird nach und nach schwächer. Und das sorgt eben dafür, dass der Film meiner Ansicht nach auf einer sehr schwachen Note endet.
Es hängt ein Fluch über der Stadt.
Drehst du jetzt durch, oder was?
Du kannst es mir glauben, ich habe ihn schließlich gesehen. Ein Besessener, Sabrina. Der über uns kommen wird.
Wir müssen den Grund des Übels finden, bevor sie wiedergeboren werden.
Ich finde, er steigt sehr stark ein. Es geht um einen ja, um einen, sind es Geschwister? Sind es Brüder? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich glaube, es sind Brüder, ja.
Es geht um ein Brüderpaar, das irgendwo im, ja, Hinterland aufwächst und plötzlich, ja, mit einer Seuche konfrontiert wird, die offenbar schon sehr lange in dieser Gegend vorherrscht. Die Seuche äußert sich darin, dass Menschen, die von ihr, ja, befallen sind, in einen besessensähnlichen Zustand fallen. Und das Problem ist, man darf das, wovon sie besessen sind, aber auch nicht austreiben, weil dann wird es in die große, weite Welt entlassen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass diese Besessenheit, die da vorherrscht, die auch irgendwie von allen anerkannt ist, die auch schon sehr lange vorherrscht, dass man der nicht so richtig Herr wird. Und es geht dann aber darum, wie diese beiden Brüder zum einen versuchen, ihr Herr zu werden, zum anderen aber auch sich selbst retten müssen. Und nach werden dann die Dimensionen dieser Seuche offenbart. Kann man das so als Inhaltsangabe stehen lassen? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas falsch gesagt?
Ich habe mit diesem Film das exakt gleiche Problem und ich glaube, deswegen hast du auch Schwierigkeiten, die Inhaltsangabe zu geben. Ich habe dasselbe Problem wie mit dem Monkey, nur viel schlimmer in diesem Film als bei The Monkey. Das ist nicht definiert. Nichts ist da definiert, beziehungsweise sie definieren ständig, welche Regeln irgendwie, die Regeln sind so viele wie in einem Buch. Nein, ich glaube, es gibt 7. Die man auf gar keinen Fall, das darf man auf gar keinen Fall machen. Man darf A, B, C, D, E, F, G nicht machen. Sie machen es aber immer die ganze Zeit. Und es macht physikalisch, also selbst wenn man Dämonen jetzt mal als Physik bezeichnen müsste, macht da physikalisch gar nichts Sinn, weil das immer in jeder Szene auch wieder anders gezeigt wird. Keiner diese Regeln anwendet. Ich rede jetzt so daher. Bei mir ist es wirklich fast ein Jahr her, wo ich den gesehen habe. Da komme ich nicht rein. Da komme ich in keinen Flow. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber warum und wieso? Vielleicht bin ich auch zu doof dafür, kann ja sein.
Nee, finde ich gar nicht. Mein Problem ist, oder sagen wir so, mein Problem offenbart der Film dann letzten Endes im letzten Drittel. Also das erste Drittel ist meiner Ansicht nach am stärksten, wenn man halt wenn man wirklich so nach und nach diese Welt entdeckt auch realisiert, was da für, du sagst es, Regeln, offenbart werden, die später aufgebrochen werden. Das ist das große Problem. Aber das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir lernen erstmal die Welt kennen und die Regeln, die darin herrschen. Und das ist wirklich ein starker Part, weil das auch von der Atmosphäre her wirklich mal so was ganz anderes ist. Mhm. Und sehr, es hat mich sehr erinnert, fast so ein bisschen schon an True Detective. So von dieser sehr flirrenden Atmosphäre. Und das Ganze ist nämlich kein amerikanischer Film, sondern ich schaue mal eben nach. Ich will nur sicher gehen, dass ich das Land richtig sage. Genau, es ist eine argentinisch-amerikanische Koproduktion. Das heißt, das spielt alles in Argentinien. Gedreht wurde auch in Buenos Aires. Und das ist nochmal so ein ganz eigenes Feeling. Es ist auch angenehm, dass man mal nicht im amerikanischen Hinterland unterwegs ist, sondern hier in diesem Fall im argentinischen. Dann geht's im zweiten Drittel mehr oder weniger auf so eine Art, ja, Roadtrip, wobei das nicht ganz stimmt. Also sie fahren tatsächlich mit dem Auto los, aber sie sind dann bei dem einen bei der Familie und versuchen dann irgendwie nicht nur sich zu retten, sondern auch Angehörige von sich, was dann sehr, sehr hysterisch wird. Und ich muss dann auch sagen, im zweiten Drittel wird so viel geschrien. Und da stelle ich dann bei allen Filmen, die so stark darauf setzen, dass Personen sich gegenseitig anbrüllen, schalte ich irgendwann sehr schnell auf Durchzug. Und das zweite Drittel war mir viel zu hysterisch, hatte aber noch durch, ich sag nur Stichwort Hund, noch einen ziemlichen What-the-fuck-Moment, den ich auch wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes mitreißend fand. Dann kommen wir aber zum letzten Drittel und da offenbaren sich dann meiner Ansicht nach die Schwächen des Films, denn dann wird plötzlich alles tot erklärt. Und ich finde nicht, dass ein Film, der mit seiner Idee, mit seiner Grundidee ohnehin überzeugen kann, wenn der dann alles tot erklären muss, das ist nie ein gutes Zeichen. Und genau das macht er aber. Das letzte Drittel ist wirklich nur eine alte Frau, die das alles mitbekommen hat, erklärt uns bis zuletzt alles, was in dieser Welt in irgendeiner Form wichtig ist. Ganz so, als hätten die letzten zwei oder die ersten zwei Drittel einfach gar nicht stattgefunden. Und das hat mich so genervt, weil ich dann auch sehr, sehr schnell weil ich dann auch sehr schnell irgendwie abgeschaltet habe, weil ich auch das Gefühl hatte, der Film nimmt mich nicht ernst, so nach dem Motto, aber ich habe doch die ersten zwei Drittel gesehen, warum musst du mir denn jetzt noch so viel erklären, auch teilweise Sachen, nach denen ich gar nicht gefragt habe, und das fand ich dann wirklich sehr anstrengend, und ich habe dann wirklich sehr schnell auch das Ende herbeigesehen. Dabei geht der Film nur 100 Minuten. Aber so die letzten 30, 35, ich dachte, hoffentlich ist er bald zu Ende. Und auf der Note endet der Film dann leider. Und das ist super schade, weil der total stark einsteigt.
Es ist wirklich, also sie erklärt ja nicht nur so, dass wir jetzt so sagen, oh, wir haben 100 Filme, 100.000 Filme gesehen und das ist ein bisschen lang. Das ist ja so lang, wie sie das im Auto erklärt, dass man auf die Uhr guckt. Also genau, man denkt ja wirklich so, Alter, jetzt, was ist denn jetzt hier los? Also selbst wenn es alles inhaltlich sinnvoll gewesen wäre, dieser Monolog da im Auto, ich dachte, alles Sachen, die vorher nicht befolgt wurden und jetzt kommt's, man könnte sagen, die wussten das vielleicht nicht, ab jetzt werden sie es dann befolgen. Die Szene danach befolgen sie es schon wieder nicht. In dieser ganze Showdown da in der Schule mit diesen, plötzlich kommt da das Dorf der Verdammten, wird aufgefahren. Dann in diesem Keller ist, also da, und dann machen sie schon wieder nur Scheiße. Da wäre ich fast im Kino, hätte ich fast die Leinwand angebrüllt, hätte gesagt, nicht, du darfst das doch jetzt nicht machen. Was war das denn mit der Knarre, mit der Plempe? Ach, diese ganzen Regeln kann man ja auch gar nicht behalten. Vielleicht liegt es daran, dass sie das immer wieder versauen, weil die Regeln nicht behalten können. Es sind einfach zu viele Regeln. Also, merkwürdig war ich wirklich unterwältigt, muss ich sagen.
Ja. Was ich ihm aber noch zugute halten möchte, ist tatsächlich das Make-up und die Effekte, weil die sehen wirklich richtig stark aus. Allein ganz am Anfang dieser Besessene, der offenbar schon ewig und 3 Tage auf dem Bett liegt und vor sich hin verrottet, das sieht schon richtig böse und richtig gut aus. Und da finde ich es dann auch stark, dass ein Film, der dann doch mit einem eher geringen Budget aufwartet, dass der dann all sein Budget, das er hat, offensichtlich in die Ausstattung steckt. Und gleichzeitig macht er aber auch nicht das, was viele andere Filme mit geringem Budget machen, dass er dann irgendwie mit schlechten Computereffekten das Ganze zu kaschieren versucht, denn er fühlt sich von vorne bis hinten handgemacht an. Und das ist was, der weiß genau, was er hat, und er weiß genau, wie er es einsetzen muss. Und das, finde ich, ist eine absolut große Stärke davon. Schade, dass der Film insgesamt dem nicht so ganz folgt.
Also optisch und technisch ist es ein toller Film. Also ich war auch ehrlich gesagt von Anfang an, hat sich ja dann leider erledigt, aber ich war am Anfang durchaus sehr angetan von diesem ganzen argentinischen Landschaften und so, diese Cinemascope-Fotografie. Es sieht auch wirklich nach einem hochwertigen Film aus, nicht digital. Dann kommt da dieser Schmock, dieser komische, der so ein bisschen so aussieht wie bei Lisa, der helle Wahnsinn, wie der Bruder am Ende da verwandelt wird. Also das sind schon, wie du sagst, geile Make-up-Effekte. Ja, aber irgendwie verzettelt er sich komplett. Das fängt schon an, wenn die da diese Leiche auf die Straße schmeißen. Da dachte ich schon so, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht passieren. Hä, was ist das denn für eine merkwürdige Nummer? Ich glaube, das war schon der erste Moment, wo ich dann so langsam rausglitt.
Ja, genau so ist es bei mir auch. Na gut, schade, dass wir jetzt irgendwie auf so einer negativen Note enden. Wir hätten das vielleicht andersrum machen müssen. Nämlich nicht so wie When Evil Lurks. Jetzt machen wir es nämlich genauso wie der Film. Wir enden auf einer schwachen Note. Dabei hätten wir eigentlich einen der vorherigen Filme als absolute Empfehlung nehmen können. Aber so ist es ja nun manchmal. Das ist es einfach manchmal so. Können wir nichts für.
So ist es. Ich kann noch einen Film anhängen, der mit Horror nichts zu tun hat. Außer vielleicht ein paar Umstände, die in den USA gerade in der Realität stattfinden. Und zwar ein absolut brillanter Film, der jetzt schon fast wie ein Retrofilm wirkt, obwohl er vor 3 Wochen angelaufen ist. Das ist You Roar 2 von Clint Eastwood.
Oh, den mag ich auch.
Der also das Justizsystem der USA eigentlich nochmal von mehreren Seiten beleuchtet, aber zumindest nicht so zweifelhaft, wie es jetzt zum Teil oder zumindest unter Beschuss stehen dürfte aktuell. Also ein Spitzenfilm, den man im Kino sehen sollte, weil die Schauspieler und Schauspielerinnenleistung, Toni Collette, und das spielt sich ja sehr minimalistisch ab, aber das muss man groß sehen, um zu sehen, was Nicholas Hoult und Toni Collette da fühlen. Das sind nur Nuancen, und das ist wirklich ein super Film, finde ich.
Euro und 2. Um dann
Clint.
Und Genau, möglicherweise letzter Film von Clint Eastwood. Und ja, um eine Brücke zu schlagen, wieder zum Horror zurück. Nicholas Hoult hat uns ja gerade erst beehrt im Robert Eggers Remake von Nosferatu.
Ja, ja.
Und über Nosferatu wiederum haben wir letzten Monat in einem ausführlichen Special gesprochen. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, mache ich jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache. Wie gesagt, das Nosferatu-Special, 100 Jahre Nosferatu. Ich habe extra für diesen Podcast Nosferatu in Venedig gesehen. Ich finde, das sollte nicht ungehört bleiben.
Das stimmt allerdings.
Ja.
Und dieser Podcast ging ja wahrscheinlich 1,5 Stunden oder so. Deswegen ist es heute halt so. Uns ist ein Film weggebrochen.
Ja, leider. Aber über den heute besprechen reden wollten. Genau, wir reden aber nächsten Monat über ihn. Er heißt Xoftex. Ist ein nicht wirklich Horrorfilm, aber driftet teilweise in Genregefilde ab, startet nun aber tatsächlich erst Mitte April. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt schon über den Film zu sprechen. Aber wir sind froh, dass wir für nächsten Monat direkt einen Film haben, denn leider liegt das Horrorgenre jetzt erstmal brach, was sehr, sehr traurig ist. Es gibt aber eine Wiederaufführung von Possession. Und vielleicht können wir ja über den sprechen. Ich habe den nämlich vor noch gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen und werde morgen um diese Uhrzeit genau da sein, wo der Film gedreht wurde. So viel dazu.
Das ist toll. Das ist eine gute Idee. Ich habe den zuletzt gesehen das war der letzte Film, den ich geguckt habe, bevor ich dann, nachdem ich den Film durch hatte, erfahren habe, dass ich Vater werde. Deswegen habe ich zu diesem
Film eine besondere
Beziehung. Ich habe den geguckt zu Hause und dann kam eine Freundin und meinte, hier, guck mal hier auf der Uhr.
Okay. Das ist aber eine schöne Geschichte, ja, was man ja, teilweise ja. mit manchen Filmen irgendwie in Verbindung ja, bringt, nicht? Muss man so, schon sagen. Genau.
Was gut, mir dann auch natürlich sagt, dass ich den seit 2009 nicht gesehen habe. Und wenn der jetzt im Kino läuft, ich habe den noch nie im Kino gesehen. Er ist ja auch von 81. Mein Gott, ich hätte nicht reingedurft mit 10. Aber das wäre ja eine Gelegenheit, den mal zu schauen. Also eben auf großer Leinwand.
Ja, auf großer Leinwand auf jeden Fall. Ich kann dir auf jeden Fall, hast du die Disc zu Hause?
Ich habe die DVD, ja.
Wow, du bist krass, weil dann hast du nämlich ein richtiges Schätzchen zu Hause. Ich wollte mir den nämlich vor einiger Zeit kaufen, habe dann festgestellt, oh, man muss mindestens 60 Euro für eine gebrauchte DVD ausgeben. Hab mir den Film dann Gott sei Dank von Daniel Schröckert geliehen. Grüße an dieser Stelle. Das heißt, ich habe ihn jetzt auch gesehen. Ich freue mich. Dann lass uns nächsten Monat über Possession sprechen. Das ist doch eine coole Idee.
Also diese DVD war ganz normal im Saturn damals. Ne? Das war jetzt nichts Besonderes. Ich habe den einfach, weil ich den da auch nicht gesehen hatte, habe ich den 2010 einfach direkt im Saturn mitgenommen. Und ja, aber es ist, wenn man bei André ist und im Secondhand-Laden, sieht man, dass es einige Filme gibt, die mittlerweile tatsächlich eine Art Sammlerwert haben, weil einfach out of print und oft nicht gestreamt. Und manche Leute möchten halt nach wie vor einen Film besitzen und nicht streamen. Und da gehören wir beide ja dazu. Deswegen dann haben wir dann auch mal sowas zu Hause.
Dann hast du auf jeden Fall einen Auftrag von mir. Wenn du das nächste Mal bei André bist und es sollte Possession geben, dann denk bitte an mich, nimm ihn mir mit. Du kriegst das Geld natürlich wieder, die 153,60 Euro.
Ich kann den ja auch einfach auf meine Warteliste schreiben.
Ja, gerne.
Ich habe da nämlich so eine Warteliste, wo ich dann einen Alert kriege. Das sind die schönsten SMS der Welt. Und dann kriegst du eine SMS und dann das letzte Mal war es der unsichtbare Dritte von Hitchcock. Die Blu-ray liegt für Sie bereit. Sie können sie jetzt eine Woche lang abholen. Das ist toll.
Oh, das ist ja geil.
Ein bisschen weihnachtlich.
Ein bisschen, ja.
Ja. Ja.
Na gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit totgeschlagen. Jetzt ist aber auch Schluss. Wir haben,
wie gesagt,
im letzten Monat haben wir euch 1,5 Stunden geliefert. Das müssen wir jetzt mal reinholen. In diesem Sinne, danke Thilo für diese kurze, knackige Folge.
Hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Wir sehen uns, wir sprechen uns.
Genau, dann und hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin viel Spaß im Kino, schaut viele Horrorfilme und dann macht es gut. Tschüss.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.